Zum 75. Geburtstag bekommt Christoph Hein natürlich besondere Aufmerksamkeit. Wie würden Sie denn die Aspekte beschreiben, auf die in letzter Zeit besonders geblickt wurde, wenn es um Hein geht?
Gute Frage. Wir haben ja gesehen, dass im Spiegel ein relativ großer Beitrag erschienen ist, der sich mit Christoph Hein beschäftigt hat und mit Fragen der Erinnerung. Darüber könnte man gesondert diskutieren. Ich hielt es angesichts der Tatsache, dass Christoph Hein ja ein sehr, sehr großes Werk inzwischen publiziert hat, seit 1974, seit die erste Komödie erschienen ist, beziehungsweise auch dann später inszeniert wurde, sind zahlreiche Texte erschienen. Von daher wäre es mir für mich eigentlich spannender zu schauen, was macht den Kern des Werkes aus und nicht über eine Anekdote, die er in einem Text publiziert hat, so deutlich zu diskutieren. Da scheinen mir, falls man so will, die Verhältnisse nicht ganz zu stimmen.
Und das wollen wir genau tun, etwas auf das literarische Werk blicken, soweit man das in einem Radiointerview machen kann. Und erst einmal zu dem Jahr 1982 gehen, in dem erscheint nämlich die Novelle Der fremde Freund. Und das ist so einer der ersten Momente, in denen sich Christoph Hein literarisch hervortut und auch einiges an Popularität gewinnt. Was ist denn Der fremde Freund für ein Werk?
Ja, das ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, gar nicht unbedingt der erste Text, den Christoph Hein publiziert hat oder mit dem er wichtig geworden ist. Er ist ja vorher durchaus mit Stücken bekannt geworden oder vielleicht noch nicht in einer großen Öffentlichkeit, aber Insider kannten ihn. Aber Sie haben vollkommen recht, der Durchbruch, den Christoph Hein erzielt hat, der ist mit dem fremden Freund in Verbindung zu bringen. Dieser Text, das ist ja eine Novelle, wie wir wissen oder wie immer geschrieben wird, und das ist in der Tat so, es geht hier eigentlich um eine Ich-Erzählerin, eine Frauenfigur, das ist auch schon interessant. Diese Frauenfigur ist Ärztin, sie ist distanziert, sie ist relativ emotionslos, sie fotografiert Landschaften, keine Menschen, und es findet sich permanent in dem Text der Satz, es geht uns gut oder beziehungsweise es geht mir gut, so ist die korrekte Aussage. Und dieser Text hat eigentlich den bunten Punkt gelegt auf Fragen, die der damals schon anstanden, also durchaus auf Oberflächlichkeit, auf das, was man Entfremdung nennt, und ist dann unter Drachenblut auch in der Bundesrepublik sehr erfolgreich gewesen.
Wenn wir weiter blicken auf das Werk Christoph Heinz, dann ist es auch sein dramatisches Werk, aber auch seine Tätigkeit als Kinderbuchautor, für die er bekannt ist. Sie sprachen das schon an. Was sind denn das für Arbeiten? Was zeichnet die auch aus?
Ja, das ist relativ interessant, wenn man sich die Literatur in der DDR anschaut, dass sie ja durchaus eine Reihe von wichtigen Autoren auch für Kinder geschrieben haben. Also ich denke an, Bertolt Brecht, kein DDR-Autor, aber dann in DDR gegangen, Franz Fühmann, Peter Hacks, Juri Bresan, um nur einige zu nennen, und eben auch Christoph Hein. Und Christoph Hein hat ja wenig nach dem fremden Freund, also 1984 ist beim Kinderbuchverlag schon ein sehr witziges, ironisches, vieldeutiges Buch erschienen, Das Wildpferd unterm Kachelofen. Das hat eine sehr, sehr starke Rezeption in DDR erfahren. Und auch später hat er immer wieder, sagen wir mal, Texte für Kinder geschrieben. Wenn man jetzt von allem Anfang annimmt, das ist selbstverständlich überhaupt kein Kinderbuch, aber es erzählt von Kindheit, darüber könnte man gesondert reden. Aber dann Mama ist gegangen, wenn man diesen Text nimmt, der ja auch persönliche Erfahrungen zur Grundlage hat und ein moderner Kinderroman ist. Also insofern ist Hein jemand, der also ein sehr breites Oeuvre hat. Das reicht von den Stücken, also vom Drama über sehr, sehr wichtige Prosaarbeiten bis hin also zur Kinder- und Jugendliteratur, ganz zu schweigen von den zahlreichen Essays, die Hein, wie ich finde, in ungeheurer Produktivität realisiert hat.
Wenn wir beim Stichwort Roman bleiben, dann ist sicherlich Horns Ende eines der wichtigen Werke aus der Zeit, in der Hein in der DDR schrieb. 1985 ist es erschienen, also relativ kurz vor dem Ende der DDR, und man kann es auch lesen als eine Verhandlung der Verknöchertheit der späten DDR. Es geht um einen Museumsleiter, der quasi auch an Parteiinstanzen gescheitert ist und letztendlich Suizid begeht. Ein Mensch also, der zugrunde geht, auch an den Verhältnissen in der DDR. Und eigentlich, glaube ich, hehre Ideale auch hatte für das Zusammenleben in diesem Land. Wie verhandelt denn Hein DDR-Realitäten in seiner vor 1990 entstandenen Literatur?
Ja, Hein hat ja in den Essays, ich kann da einen immer nur wieder empfehlen, der dann 1989 ist der Band erschienen, Öffentlich Arbeiten. Dort hat Heinlein einen schönen Satz formuliert, der Stoff ist der Autor selbst, darauf kommen wir vielleicht nochmal zu sprechen. Hein verhandelt DDR relativ immer kritisch, kann man sagen. Und nicht umsonst ist ja dann 1987 auf dem 10. Schriftstellerkongress von ihm diese wichtige Rede gehalten worden. Die Zensur ist überlebt, sie ist nutzlos, paradox, menschen- und volksfeindlich, ungesetzlich und strafbar. Das war 1987 schon ein wirklicher Paukenschlag. Aber um auf Ihre Frage zu kommen, Horns Ende ist ja ein Text, wie viele Texte übrigens von Christoph Hein, die sich auf die 50er Jahre dann letztendlich nicht fokussieren, aber die erinnern, das ist vielleicht der richtige Satz. Sie haben es schon angesprochen, wir befinden uns im Jahr 1980 und nun erfolgt eine Erinnerung, eine Rückwendung, eine Analepse in die 50er Jahre, in das Jahr 1957 und dort hat sich am 1. September der Historiker Horn umgebracht. Und der Text ist insofern auch sehr interessant, weil verschiedene Perspektiven gegen und miteinander dort um die Wahrheit ringen, wenn man so will. Und es ist ein Erinnerungstext, also etwas, was für Christoph Hein ganz, ganz wichtig ist. Der Text setzt ja ein mit den ersten Sätzen, erinnere dich, ich versuche es, du musst dich erinnern, es ist lange her, Jahre sind vergangen, du kannst es nicht vergessen, es war gestern und so weiter. Wir sehen, da ist also eigentlich ein Dialog und dieser Dialog betrifft Erinnerung. Und da Sie jetzt ansprachen, der nächste, also vielleicht an der Stelle noch wichtig zu erwähnen, ist ja auch in diesem Zusammenhang, dass es keine Druckgenehmigung zunächst gab für diesen Text. Und Elmar Faber, der damalige Chef des Aufbauverlages, hat den Text einfach so drucken lassen. Wenn wir jetzt Zeit hätten, dann würden wir natürlich auch noch über den Tango-Spieler sprechen, der ja 1989 erscheint und wo, Sie haben es gefragt, DDR-Realität oder DDR-Wirklichkeit wird kritisch hinterfragt, poetisch natürlich, nicht mit Schlagzeilen. Und dort geht es um 1968, also letztendlich auch um den Einmarsch der Truppen in die CSSR. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ein Autor, der sich immer, auch in der Gegenwart mit den gesellschaftlichen Verhältnissen oder, wie Brecht gesagt hätte, mit dem gesellschaftlichen Kausalnexus kritisch auseinandersetzt.
Und dennoch blicken wir jetzt vielleicht nochmal auch auf die Werke, die nach 1989 entstanden sind, denn es sind zahlreiche. Welche Themen gibt es denn da im Werk von Christoph Hein und welche Rolle nimmt auch der Autor selbst ein?
Ja, ich hatte schon davon gesprochen oder hatte schon diese eine Aussage von Christoph Hein zitiert, der Stoff ist der Autor selbst und er sagt dann ja in etwa weiter, meinen Stoff habe ich in meinen Augen und Ohren, er sitzt unter meiner Haut. Und das signalisiert schon, dass Hein nicht einer ist, der sich so bestimmte Themen sucht, sondern die Themen, die haben natürlich immer auch mit ihm zu tun. Und von daher ist wichtig zu erwähnen, dass Hein auch in diesen Jahren nach 1989, also in den letzten Jahrzehnten eigentlich, sich immer als Chronist verstanden hat. Und er hat da einen wichtigen Satz gesagt, als Chronist darf ich, so sagt er in etwa, den Blick nicht senken, ich muss alles wahrnehmen und aufzeichnen können. Und diese Wahrheit des Chronisten oder des Autors, die muss er notfalls auch gegen den Geschicktsverlauf artikulieren, aussprechen. Er muss sie offenlegen, auch dann so Hein, wenn es gegen den Zeitgeist ist. Und ich glaube, das hat er getan. Hein ist keiner von denen, die sich in den Zeitgeist mainstreamartig eingeschrieben haben in den Texten, sondern für ihn ist Gegendenken wichtig als Chronist. Also nehmen wir, Sie haben mich gefragt, ne? Landnahme, in seiner frühen Kindheit ein Garten, der Text ist relativ kritisch aufgenommen worden. Es geht um RAF-Geschichte, also eigentlich keine DDR-Geschichte. Oder dann die nächsten Texte, Weißkamps Nachlass, für den er den Johnson-Preis bekommen hat. Hier führt er eigentlich, wenn man so will, die Geschichte aus dem Tango-Spieler weiter in die Gegenwart. Ne? Also es geht letztendlich um Intellektuelle, es geht um Universitätsangehörige und die fatalen Verhältnisse, unter denen einige, die keine feste Stelle haben, existieren müssen. Oder Tods Verwirrnis wäre zu nennen, also auch ein Text, der ja letztendlich, das sind Texte, die auch wieder DDR-Geschichte zum Gegenstand haben.
In den neueren Werken, Sie haben es angesprochen, führt Christoph Hein sowas durch, was man wirklich als eine Chronik bezeichnen kann. Und er schildert oftmals so ganze Biografien des 20. Jahrhunderts. Ein Beispiel ist Glückskind mit Vater. Das würde ich sagen, oftmals schon sehr verflacht auch so eine deutsche Biografie schildert. Mit welchen Techniken versieht Hein denn hier seine Literaturen?
Ich glaube, für Christoph Hein, wenn man an einen zentralen Kern von Christoph Hein herankommen wollte, dann muss man sagen, dass für den Autor das Prinzip Erinnerung eine ganz zentrale Rolle spielt. Das ist ja damals auch mit einem Grund gewesen, warum er für Weißkants Nachlass den Uwe Johnson-Preis bekommen hat. Ne? Es geht um Wahrheitsfindung, es geht um das Gegeneinanderstellen von unterschiedlichen Positionen. Und was für Hein ganz, ganz wichtig ist, dass er registriert, dass er aufzeichnet und durchaus in diesem Sinne im Stile von anderen Autoren, aber auch von Johnson, ohne Hass und Eifer, gelassen und unparteiisch. Und dass er permanent natürlich auch die Frage stellt, was wäre wenn? Und diese Frage, die gibt er an den Leser weiter. Also wir werden in Heins Texten, egal wie man jetzt die erzählten Geschichten bewertet, nirgendwo einen Erzähler finden, der mit einem erhobenen Zeigefinger agiert, sondern der Leser ist aufgefordert, seine Wahrheit zu finden, und er ist aufgefordert, immer wieder auch weiterzudenken und gegenzudenken. Und wenn ich noch den Satz loswerden darf, ich glaube, man sollte nicht daran verfallen und bestimmte Texte von Christoph Hein mit DDR-Geschichte einzig und allein in Verbindung bringen. Sondern wenn es um DDR-Geschichte geht, dann wird eigentlich immer auch Gegenwart verhandelt. Gegenwart natürlich selbstverständlich nach 89, heutige Gegenwart. Und es ist ja so, dass diejenigen, die in DDR groß geworden sind, durchaus über Erfahrungen verfügen, die eins möglich machen, das Vergleichen. Und genau darauf, glaube ich, zielt auch Hein mit seinen Texten ab.
Und darauf können wir vielleicht auch nochmal expliziter blicken. Der Stoff ist der Autor selbst, schreibt Christoph Hein, und das passt ja auch gut zu all dem, wie der Autor in den letzten Jahren in Erscheinung getreten ist. Ich hatte es in der Anmoderation schon besprochen, dass er auch Florian von Henkel Donnersmarck kritisierte für seinen Spielfilm Das Leben der Anderen, für die Darstellung in diesem Film. Im letzten Jahr erschien eine Dokumentation zu Familie Brasch von Anne-Kathrin Händel. Auch dort sieht man Christoph Hein auch in einer bestimmten Inszenierung ganz in Weiß gekleidet vor den großen Fenstern seines Hauses. Hein wird also immer wieder als so ein Zeitzeuge der DDR-Kultur herangezogen. Wie würden Sie denn diese Rolle bewerten?
Ja gut, wir wissen selbstverständlich oder kennen den Satz, der oft, vielleicht nicht oft, aber den man vor Augen haben soll, der Zeitzeuge ist der Feind des Historikers. Und insofern gibt es da sicherlich unterschiedliche Lesarten mit dem Blick auf deutsche Geschichte. Dass Autoren sich selbst inszenieren oder selbst inszeniert werden in einer Medien- und Informationsgesellschaft, das ist, glaube ich, etwas, mit dem wir leben müssen. Inwiefern Hein sich selbst inszeniert, das stelle ich jetzt mal in Frage, aber sicherlich ist er jemand, der sehr gut weiß, wie man mit Medien umzugehen hat. Und von daher also auch zurückhaltend ist. Aber ich glaube, was in jedem Fall auch immer anzumerken ist, ist der Punkt, dass er durchaus in jeder Hinsicht versucht, der Wirklichkeit auf den Grund zu gehen. Und dass er sich nicht einfunktionieren lässt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz entscheidende Aufgabe von Kunst, von Literatur in der Gegenwart. Ne? Es geht ja nicht darum, dass Künstler, Hein und andere, zum Regierungssprecher avancieren oder Wahrheiten verkünden, die man tagtäglich in der Zeitung präsentiert bekommt, sondern Künstler, Autoren auf der Bühne im Bereich der Literatur sind aufgefordert, gegenzudenken, Geschichten zu erzählen, die möglicherweise nicht so gut in den Mainstream passen. Und genau das macht Hein, und die Dokumentation zur Familie Brasch fand ich insgesamt eine ausgesprochen gelungene Dokumentation, die viel über die DDR-Geschichte, über die Probleme präsentiert und gezeigt hat.